Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen da sind. Ich bin Ulf und ich bin Glockengießer. 1979 bis 1983 habe ich in Karlsruhe, in der Karlsruher Glockengießerei gelernt. Und es gibt da so eine kleine, nichtssagende Kirche in Frankfurt. Da hängt eine kleine Glocke von mir drin, die ist 13 Tonnen schwer und es handelt sich um die Paulskirche. Ich glaube, da wurde mal eine Verfassung geschrieben oder so. Und danach war aber irgendwie durch und dann dachte ich mir, ach, mein ganzes Leben lang Glockengießer ist auch nicht so das, was ich möchte. Dann habe ich noch Maschinenbau studiert, aber naja, heute sprechen wir über Glocken. Es ist Sonntag, es ist ein Feiertag und man möchte gerne lange schlafen. Und dann das. Ich hoffe, also jetzt nicht in 3 Tagen, aber so in den nächsten Wochen und Monaten, wenn dann Sonntagmorgens mal wieder dieses Geräusch zu hören ist, hört ihr es mit etwas anderen Ohren. Wie viele Glocken sind denn das? Also gut, jetzt muss ich auf den Knopf drücken. Ja. Dieses Bild ist ein bisschen verpixelt, ich bitte um Nachsicht. Was wir gut erkennen können, es ist eine Glocke. Diese Glocke hat, kann ich da zeigen? Nee, da kann ich nicht so gut zeigen. Diese Glocke hat ein Joch, dieses große Ding aus Holz, das hier mit Schmiedeeisern verziert ist. Die Glocke ist an diesem Joch mit diesen Stahlbändern befestigt, die auch sehr schön geschmiedet, handgeschmiedet und was weiß ich. Diese Glocke hängt an der sogenannten Krone, also diese Henkel, die da oben dran sind. Links sehen wir ein Rad und rechts sehen wir auch ein Rad. Das heißt, diese Glocke ist also mindestens 3 Tonnen schwer, wahrscheinlich schwerer. Und um diese Masse zu bewegen und vor allen Dingen den Klöppel, der da in der Mitte hängt, den wir jetzt nicht sehen, da braucht man schon 2 Räder und richtige Motorradketten und so weiter. Also, so sieht eine Glocke vom Nahen aus. Nicht alle Glocken sehen schön aus. Damit der Krach oder der Lärm oder der Klang oder das Signal, das theologische Signal, die Menschen erreicht, haben Glockentürme Fenster und die Fenster werden mit Schallbrettern vernagelt. Und zwar so, dass der Schall genau dahin kommt, wo er hin soll und dass wenn beide Kirchtürme zur gleichen Zeit läuten, dass sie sich nicht, die Glocken sich nicht gegenseitig stören. Es gibt also einen Glockensachverständigen, der Musiker ist und Architekt und Bauingenieur und anerkannt, weil der ist nämlich dafür verantwortlich, dass in einem Stadtgebiet, wie zum Beispiel Karlsruhe, wenn es da am Dörlacher Tor läutet und am Gottesauer Platz, dass das noch nach was klingt. Das ist gar nicht so einfach. Hier sind die Schallbretter offensichtlich ein wenig beschädigt und so kann es dann auch mal aussehen. Ja, wir nehmen eine Glocke. Dieses hier ist eine historische Glocke, wie man an der Krone erkennt. Und wir schneiden die Glocke mitten in der Mitte durch. Und wir schauen auf die Schnittfläche. Da rechts kann man erkennen, das hat irgendwas mit Radien und Zirkeln und so komischen Einheiten zu tun. Was ich damit sagen will, ist, die Form, so wie Glocken heute aussehen, ist eine jahrhundertealte Tradition, die sich entwickelt hat. Es gibt Berechnungen, die Berechnungen sind im Übrigen Geheimnis, also heute sind sie nicht mehr so Geheimnis, aber als ich noch lernte und mal gesagt habe, ja Leute, Darf ich eine Glocke, eine Rippenkonstruktion, darf ich das lernen? Nein, auf gar keinen Fall, weil großes Geheimnis, die Glocke zu machen, das ist die Arbeit, die auch ein Straßenarbeiter kann. Schubkarre, Lehm, Schaufel, also hier viele Muskeln und da auch viele Muskeln. Aber das Konstruieren und dass dann nachher da auch ein schöner Klang rauskommt, sehen wir nachher noch. Das ist schon ein bisschen mehr Geheimnis und das wurde damals nicht verraten. Hier nochmal dasselbe. Also interessant ist, unten da, wo die Null ist, da sitzt die Glocke, unsere theoretische Glocke, auf dem Boden auf. Da fangen wir an zu zählen. Jetzt ist eben die Frage, wo stoßen wir oben an der Ecke, da wo die 10 ist, wo stoßen wir da eigentlich an? Und wenn wir jetzt wissen, wir wollen die Glocke, die einen Klang hat in unserer Klaviatur, in unserem Musikverständnis ein bisschen höher haben, dann ändert sich das alles. Das heißt also, der Klang, der Ton sind entscheidend, die gehen in diese Konstruktion ein. Also nicht so ganz simpel. Und es gibt keine Glocke wie bei der Geige, ein einziger Ton. Es ist mindestens ein Akkord. Man kann so bis zu 50 Töne einer Glocke messen, aber musikalisch geschulte Leute hören bis zu 200. Also komische Sache mit diesen Glocken. Hier haben wir so eine historische Entwicklung. Also früher, 12. Jahrhundert, da fing es ungefähr an, 10. Jahrhundert, 12. Jahrhundert mit den Glocken. Also erst hatte man irgendwelche Holzhämmer und hat auf ein Stück Holz geklopft als Signal, als Warnsignal, als Rufsignal für die Gläubigen, als Signal, es kommt ein Gewitter, es kommt ein Sturm, es brennt irgendwo. Da sah die Glocke aus wie so ein, naja, wie soll ich das sagen, wie ein Blumenkübel oder wie eine historische Bienennest. Das sieht ungefähr. Wenn man dann so rüber geht, dann merkt man, okay, es ändert sich immer mehr. Die Glocken werden weiter, die Glocke öffnet sich weiter und dieses Höhen-Seiten-Verhältnis, das ändert sich. Aber das alles ist sehr viel Erfahrung und eben jener Konstruktion geschuldet, die ich gerade beschrieben habe. Und es ist dem ästhetischen Klang derer geschuldet, die die Glocken machen, beziehungsweise die Glocken dann kaufen. Und auch dem Klang oder der Ästhetik derer, die die Glocke dann später hören. Also stellt euch vor, ihr seid in Rom und ihr hört ein Glockengeläut und ihr habt das Gefühl, da ist was kaputt. Dann ist das einfach eine sehr alte Glocke, weil die nicht unbedingt dem musikalischen Empfinden entspricht, wie wir es heute haben. Und damit ist also auch gerechtfertigt, warum da so komische Zahlen stehen und so. Ja, Glocken kann man auf verschiedene Art und Weise anschlagen. Wir haben vorhin ein Geläut gehört, das waren im Übrigen 4 Glocken. Erst kam die erste, dann die zweite und die waren unterschiedlich groß und die hatten unterschiedliche Töne. Das heißt also, die kleinen waren höher und die großen waren tiefer. Die können nur in einem natürlichen Rhythmus schwingen. Jetzt für diesen Moment können die das erstmal nur. Das heißt also, die großen schwingen langsamer und die kleinen schwingen schneller. Deswegen fängt das Geläut so langsam an und entwickelt sich dann. Die Alternative zum Läuten ist das Anschlagen. Ich schraube die Glocke fest, ich mache nicht so eine wunderschöne Krone und ein Joch, sondern ich schraube die Glocke einfach mit einer M20-Schraube an ein Stahlgerüst und nehme einen irgendwie gearteten Hammer, elektrisch oder per Muskelkraft, und schlag dagegen. Also im osmanischen, russischen Bereich ist das ganz weit verbreitet. Die läuten nicht. Die haben die Glocken fest angeschraubt an ihrem Glockenstuhl und haben einen ziemlich dünnen Klöppel. Und an dem Klöppel ist eine Schnur und die Schnur geht irgendwo hin. Da ist dann ein Hebel und an diesem Hebel ist die Schnur fest. Und da haut dann jemand mit der Faust, sehr schmerzhaft, auf den Hebel drauf. Dadurch kriegt der Klöppel einen Impuls und wird nicht geläutet, sondern geschlagen. Und wir sehen jetzt, die blaue ist ganz klar eine Anschlagglocke und die rote ist ganz klar eine Läuteglocke. Das kann man auch weiter treiben, aber dieses Bild ist so ein ganz guter Größenvergleich. Also sie sind beide fast gleich groß. Und natürlich verkauft ein Glockengießer, der rechnen kann, lieber die blaue, weil da ist nämlich mehr Metall drin. Und Glockenmetall ist teuer. Aber wir haben gerade gesehen, Glocken können also sehr dünnwandig oder sehr dickwandig sein. Und sie werden, wie wir hier sehen können, mit Schrift und mit Bildern verziert. Jetzt haben wir aber vorhin schon gemerkt, also die Dicke der Glockenwand hat Einfluss auf den Ton, auf die Klangqualität. Aber, also Freunde, Maria Gottes kann man nicht einfach ignorieren. Das heißt, die Herstellung der Glocke und der Glockenzierde, so nennt man das, ist immer ein Kompromiss. Viel Zierde oder sehr viel Zierde, also im serbischen Bereich, da kann es gar nicht genug Zierde sein. Da verfällt die Zierde den Klang. Aber Wenn nicht alle Heiligen auf der Glocke drauf sind, dann wird es schwierig. Das heißt, die Herstellung ist nicht einfach so geradeaus, wie man Autoreifen herstellt, sondern das ist schon ein bisschen eigenartig. Die Lebendigen berufe ich, die Toten beklage ich, den Donner brich ich. Wer das nicht glaubt, der lese mich. Ein althochdeutscher Text auf einer alten Glocke. Wir sind uns aber einig, eine Glocke ist aus Bronze, also eine Mischung aus Kupfer und Zinn und noch so ein paar gemeinen Geheimnissen. Das ist ein Gegenstand, das ist ein Instrument. Wie viele unserer Gegenstände, die wir heutzutage in unserer Welt benutzen, die wir unser eigen nennen, wie viele von denen können von sich selbst in der ersten Person Singular sprechen? Ja, Leute, geht mal in eure Küche und dann kommt der Topf und sagt, ich will, dass du jetzt endlich kochst. Wer das nicht glaubt, der lese mich. Also hier geht es natürlich um die Glockenzierde, aber die Glocke ist in unserem Kulturkreis einer der ganz wenigen Objekte, Gegenstände, die von sich selbst ich sagen dürfen. Glocken sind Gegenstände. Glocken gehen kaputt. Etwa so nach 600 bis 700 Jahren, also so lange sollten sie mindestens halten, aber es kann auch schon mal passieren, dass nach 400 Jahren, hier ist der Riss schon angedeutet, eine historische und eine wertvolle Glocke kaputt geht. Diese Glocke mag bei irgendwas Wichtigem dabei gewesen sein. Nur irgendwann ist vorbei und dann haben wir Glockengießer auch das Problem, dass wir die Gestaltung, die ästhetische Qualität nochmal nachgucken wollen. Das heißt also, es gibt tatsächlich Situationen, da sagt die Gemeinde, wir haben 5 Glocken, wir wollen 6 weitere, weil wir jetzt viel Geld haben. Wir nehmen einfach ein paar von unseren Glocken und schmelzen die ein. Damit ist dieses Objekt, dieses Kunstwerk auch weg. Heute würde man es messen und fotografieren und weiter, aber damals wurde es eben gezeichnet. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, 1500 hast du nicht gesehen. Also die Glocke hat geläutet zu irgendeinem Ereignis, ich weiß nicht zu welchem. Aber diese Erinnerung aufrechtzuerhalten ist, wenn die Glocke kaputt geht, gar nicht so einfach. Ja, Glocken. Also, das sind Kuhglocken. Die machen auch Krach. Naja, die sind jetzt nicht sakral. Die anderen, die wir bisher gesehen haben, die waren so richtig für den Gottesdienst und überhaupt so. Da würden wir noch von Glocken sprechen, obwohl diese Instrumente in den Bereich der Schellen gehören. Und wie man aus dem alpenländischen Raum weiß, kann man auch damit ganz interessante Musik machen. Hier kommt jetzt die Differenzierung Glocke auf der einen Seite und Schelle auf der anderen Seite. Schellen. Das sind kleine Glocken, die sind im Prinzip so groß oder meinetwegen so groß, Schiffsglocken, sowas. Die wurden ganz, ganz anders hergestellt als die eigentlichen Kirchenglocken, als die eigentlichen Instrumente. Die wurden auch auf der Maschine gedreht, das sieht man deutlich, ne? Also diese goldenen Ränder und die glatte Unterseite. So eine Glocke ist nicht so besonders teuer. Also sagen wir mal, dass die Glocke da vorne rechts so groß ist. Dann ist man mit 50 bis 200 Euro dabei. Bei einer Glocke, die 200 Kilo wiegt oder eine Tonne, da sind wir dann bei pro Kilo bei diesem Preis. Das liegt daran, dass die Glocke sehr lange, wenn sie traditionell hergestellt wurde, sehr lange braucht, bis sie fertig ist. Festgemauert in der Erde und so weiter, das kennt ihr ja vielleicht. Das da sind Schellen, die sind in einer Sandform gegossen. Vielleicht ist das Material Bronze, vielleicht ist es aber auch Messing. Die ist geeignet für Weihnachten, so bing, 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 bing. Keine Glocke, eine Schelle. Ja, sei er kein schellenlauter Tor, es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. Zitat, Goethe, Faust, erster Teil, irgendwo. Wenn sich jemand in der mittelhochdeutschen oder in der alten dörflichen Gemeinde daneben benommen hat, dann hat man ihm eine Schelle umgebunden und ihn durch die Gegend gejagt, Klammer auf, mit einer Peitsche. Und das war eine Strafe, denn dann wurden alle darauf hingewiesen, dass der sich so daneben benommen hat, dass. Natürlich hat er keine Glocke umgebunden, sondern eine Schelle, aber man kann sehen, dass in der Vergangenheit, vor 200, 300, 400 Jahren, diese Instrumente, diese Elemente, diese Objekte, ein wesentliches Teil der Gesellschaft des Lebens darstellten. Ja, ist jemand katholisch? Also das ist jetzt ein Schellenbündel, das wird in der katholischen Kirche dann angeschlagen, dieses ganz feine Dring, wenn der Priester die Oblate segnet. Schelle, keine Glocke. Ja, Ziege oder Schaf oder so, aber Schelle aus Blech. Ich weise nochmal darauf hin, diese Skizzen, die wir vorhin gesehen hatten, da war die Glocke unten dick und oben dünn. Und das ist Blech, das heißt, dieses Ding ist überall gleich dick. Und es ist noch nicht mal gegossen, es ist genietet. Ja, und das ist der Schellenmacher. Das Foto ist nicht so besonders doll, ich bitte um Nachsicht. Also es war ein ausdrücklicher Handwerksberuf, nicht? Also man stellt sich vor, der Schlitten, der durch die Winterlandschaft fährt, der macht ein Gejingel und das basiert auf Schellen. Das sind diese kugelförmigen Schellen. So, jetzt sind wir in Asien, China. Die haben auch Glocken. Und diese Glocken sehen ganz anders aus. Und sie sind auch durch diese vielen kugelförmigen Aufsätze vom Klangbild her ganz anders, aber sie passen sehr gut und sehr klar in die chinesische Art und Weise, Musik zu machen. Nur ich habe das Bild deswegen drin, damit klar ist, also nicht nur die Europäer haben das mit den Glocken gehabt, die Chinesen in diesem Fall auch. So. Glocken bestehen aus Bronze. Bronze ist Kupfer und Zinn. Und im Mittelalter brauchte der Fürst ab und zu mal Kanonen. Und dann wurden die Glocken eingesammelt und eingeschmolzen. Und die Herstellung einer Glocke ähnelt sehr der Herstellung einer Kanone. Also der Glockengießer, der hat dann da weiter existieren dürfen, aber die Glocke war halt hin. Dieses Bild ist nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Und da brauchten die also keine Kanonen oder Gewehre aus Bronze, aber sie brauchten Munition. Und daraufhin wurde also schön brav überall die Glocken eingesammelt. Das ist der Glockenfriedhof von Hamburg, was noch übrig war nach dem Krieg. Und viele Glocken im europäischen Raum sind der Manufaktur von Munition zum Opfer gefallen. Dieser arme Mensch hat versucht, an dem feuchten Seil, das nach oben in den Kirchturm geht und dort an der Glocke hängt, zu läuten. Denn wir haben ja vorhin gelesen, den Donner brich ich. Also man ist davon ausgegangen, dass Glockengeläut Blitz und Donner brechen, also verjagen, beeinflussen kann. Und wenn dann das Dach nicht so ganz dicht war oder es war eh alles feucht und es gab einen Blitzeinschlag, naja. So, jetzt auch nochmal eine historische Geschichte. Also diese Glocke, die wir hier sehen, da fehlt der Kirchturm. Rechts und links sind modern. Es ist kein Kirchturm da, es ist ein Ausstellungsstück aus einem Museum. Und rechts und links sind diese Stahlzapfen und da sind sehr moderne Kugellager dran. Aber das hängt normalerweise in einer kleinen Kirche. Gehen wir mal gedanklich nach Süditalien oder nach Griechenland. Da ist die Glocke dann auch weithin sichtbar und nur ganz knapp, ganz schwach aufgehängt. Und dann haben wir vorne diesen Balken, der jetzt hier nur halb fotografiert ist. Und da hängt eine Schnur dran und das war's. Und da war dann die nächsten 30 Kilometer oder 50 Kilometer auch keine zweite Kirche mit einer Glocke, weil so eine Glocke ist ja was wert, wie wir vorhin gemerkt haben. Und da hat dann halt einer dran gezogen und dann sieht man das. Und das Bild habe ich reingenommen, weil ich nochmal auf die Form des Joches hinweisen will und auf die kunstvolle Arbeit, die Beschläge, die die Glocke an dem Joch befestigen, zu zeigen. Nicht? Also wir würden heute so ein Joch nie so darstellen, also nie so bauen. Aber damals hat man noch die Bolzen selber geschmiedet und die Gewinde gefeilt und quadratische Muttern gehabt und so. Also das ist einfach historisch. Und ja, eine Glocke eben nicht mit einem Elektromotor, sondern mit der Hand anzuwerfen. Gut. Festgemauert in der Erde. Wer kennt's? Ja, super. Könnt ihr es auch? Okay. Also ja, Schiller hat es versucht. Und Schiller hat versucht, die Mühen der Menschen und den Unbill des Lebens mit hinein in die Fertigung zu bringen. Das ist, Gedicht ist eigentlich ganz nett, aber die meisten Menschen sind genervt davon, weil sie es auswendig lernen mussten. Lasst uns doch mal eine Glocke machen. Also, wir haben diese Backsteine. Also hier sind es Backsteine, man kann auch aus Lehm selber Formsteine herstellen, aber hier sind es Backsteine. Dazwischen ist so schmieriger Lehm, also Sand, Wasser, Lehm, also das, was man beim Baggersee abbauen kann. Gut gemischt, ein bisschen Stroh. Und mit dieser Matsche kleben wir Steine zusammen. In der Mitte ist irgendwo so ein Zentrum, so ein Lager. An dem Lager ist diese Stange und an der Stange ist das Brett, die Schablone. Und auf dem Brett ist das gezeichnet, was wir vorhin als Glockenkonstruktion gesehen haben. Jetzt wird also erstmal dieser Kern gemauert und man kann schon sehen, auf dem Brett ist die eigentliche Glocke angezeichnet. Das brauchen wir gleich nochmal. Jetzt kommt also Matsche drauf, Matsche drauf, Matsche drauf und schön immer wieder trocknen, gerne von unten heizen oder so. Diese Glocke ist jetzt schön klein. Naja, man sieht es an den Händen, so irgendwas das. Das kann aber gerne mal, so wie das Ding bei der Paulskirche, naja, so sein, dass die Glocke hier noch reinpassen würde, aber die Schablone nicht. Die Schablone ist dann aus so einem fetten Holzstück und so breit und man braucht 3 Leute, um sie zu schieben. Aber das Schema ist immer das gleiche. Erst aus Steinen mauern, dann eine Schicht oder viele Schichten Lehm auftragen. Der Lehm wird immer feiner und feiner und der Lehm muss natürlich in der Glockengießerei auch angerührt werden. Das heißt also, man hat dann verschiedene Lehmsorten und verschiedene Fasern, Stroh, Häcksel und so weiter und so weiter und mischt das und fährt das dann mit der Schubkarre zur Glocke und trägt das auf und dreht und währenddessen werden die geheizt und es ist ein mühsames Geschäft. Diese Glocke ist jetzt schon ein bisschen größer gewesen. Also aus dem Brett wurde das eigentliche Stück ausgeschnitten. Das, was dann als luftleerer Raum entsteht, wenn wir die Schablone drehen und das dann nachher gefüllt wird, nennen wir die falsche Glocke. Hier. Aus dem Brett wurde das, also jetzt ist das natürlich, ist es nicht alles 1:1, aber gehen wir davon aus, dass aus diesem Brett das Stück Holz ausgesägt wurde und ausgefeilt wurde, also da geht es schon um Zehntel Millimeter, sodass dieser Raum, von dem wir vorhin gesprochen haben, entsteht und er wurde mit Gips oder mit anderem Lehm gefüllt, getrocknet und jetzt wird Fett bzw. eine Fett-Wachsmischung drüber geschmiert, damit das glatt wird und die äußere Fläche der Form der Glocke entsteht. So, also da hinten das Graue, das Ding ist schon ein bisschen älter, ist aber eine falsche Glocke ohne Krone, die fehlt da. Und hier vorne, das ist gerade gemacht worden, da ist oben Zierde. Vorne dran ist so ein Symbol, irgendein Wappen oder sowas und dann ist unten ein Streifen und ganz unten ist nochmal ein Streifen. Das heißt also, nachdem die Schablone ausgesägt wurde, kriegt sie so kleine Ausklinkungen und dann wird das Fett aufgetragen und gerät und dadurch entstehen diese Ringe. So, jetzt, das ist die Krone. Dies ist eine historische Kronenform, sehr österreichisch, die Firma Grassmeyer ist österreichisch. Und das Ding ist natürlich riesig, das ist eine ordentliche Glocke, also die hatte auch so 10 bis 15, vielleicht 20 Tonnen. Normalerweise ist so ein Kronenarm vielleicht so dick wie 2 von meinen Fingern oder 3, aber das ist ja nun wirklich wesentlich mehr. Und jetzt kommt der lustigste Teil, also in diesem Pott, der im Übrigen ein Teil einer Bäckermaschine ist, mit der normalerweise Teig gerührt wird, haben wir ganz feinen Lehm, wir haben Graphit, wir haben Kälberhaare und das, was da so schwärzlich-bräunlich ist, das ist eine Mischung aus Zucker, Wasser und Chemie. Freunde, ich kann euch sagen, Igitt, aber das Zeug, wenn das trocknet, bildet es sehr, sehr fein die Kontur ab und es ist durch die Beimengung von Kälberhaaren äußerst reißfest und diese Eigenschaft brauchen wir nachher noch. Wir müssen also die Wachsglocke, die in dem Fall sogar schon die Krone, die Wachskrone drauf hatte, mit dieser Matsche einpinseln und dann nochmal mit der Matsche einpinseln, wieder trocknen lassen, nochmal einpinseln, dann Sisalhaare und Lehm und so weiter und viele Schichten immer wieder und wieder auftragen, bis wir diesen Mantel haben. Wir haben also oben diese komischen Pfeifen, da soll dann später die Bronze reinlaufen. Wir haben angedeutet die Krone und den eigentlichen Glockenkörper. Und wenn ihr mir gefolgt seid, dann wisst ihr, da ist die falsche Glocke noch drin. Dann kommen also noch mehr Schichten und noch mehr Schichten und Ringe und Haken. Und dann sehen wir hier jetzt was, was man heutzutage so nicht mehr macht. Wegen die Sicherheit. Die Glocke hat unten so Löcher. Da muss ich jetzt mal eben laufen. Also hier sind Löcher. Da. Das heißt also, bevor der Glockenmantel an den Kran gebunden wird, bohren wir mit einer Bohrmaschine durch und diese Löcher sind für uns nachher die Justierungslöcher. Da leuchten wir mit der Lampe rein und wenn alle vier oder fünf Löcher, die wir da bohren, sauber sitzen, dann wissen wir haben den Mantel abgenommen und wir haben ihn sauber wieder draufgesetzt. Und der Kollege, den wir da jetzt nur in Form einer Hose sehen, arbeitet jetzt gerade die Innenseite der Zierde, der Glockenzierde aus. Da muss man mit dem Pinsel nacharbeiten und so weiter und so weiter. Wir haben ja vorhin gesehen, da gibt es Kunst auf der Glocke und diese Kunst möchte nicht in der fertigen Glocke noch mit kleinen Lehmstückchen durchsetzt sein. Und das ist das, was der gerade macht. Und der andere da hinten, der bereitet schon den Guss vor, den wir auch gleich sehen werden. So, dies ist ein Foto von dem Glockenmuseum in Apolda. Apolda, also da, wo früher die DDR war. Da sehen wir die verschiedenen Zustände, von denen ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Ne? Der Kern, die falsche Glocke, da hinten nochmal eine falsche Glocke, dann ein Mantel, dann der Mantel, der völlig aufgebaut ist. Rechts davon mit diesen schwarzen Symbolen und der schwarzen Zierde nochmal eine eingewachste oder eingeteilte Glocke. Und hier vorne im Vordergrund ist der Kern aufgebaut. Gut, jetzt denken wir uns den Glockenklang und fragen uns, okay, der Klöppel, der schlägt sinnvollerweise, also so eine Kugel, und der schlägt sinnvollerweise an der dicksten Stelle an, sonst geht nämlich die Glocke einfach kaputt. Der Klöppel ist aus Stahl oder aus Eisen, und die Glocke ist halt aus Bronze, das heißt, die sind ungefähr gleich hart, wenn das Eisen nicht besonders gehärtet und die Bronze nicht ganz besonders schlecht ist, dann treffen die sich etwa. Aber mit so einem Stahlklöppel kann man eine Bronzeglocke kaputt machen. Jetzt gibt es so bestimmte Bereiche, die bestimmte Namen haben und in der Mitte sehen wir auch, dass da verschiedene Begriffe, musikalische Begriffe sind. Prim, Quinte, Unteroktave, Terz. Also der Klang der Glocke wird an dem Ton festgemacht, an dem der Klöppel trifft. Das ist der sogenannte Schlagton. Und jetzt die Prim ist eben ganz oben und so weiter und so weiter. Das ist mehr so eine Orientierung. Ihr müsst euch das eh nicht alles merken, aber mal so eine Idee kriegen. Wo sitzen eigentlich die einzelnen Töne bei der Glocke? So, jetzt, wir sind mit unserer Glockenform fast fertig. Wir haben den Kern gemacht, wir haben den Mantel gemacht, wir haben den Mantel hochgehoben, haben die falsche Glocke rausgenommen, alles geputzt, wieder alles zugemacht. Und jetzt sehen wir hier unten drin so eine große Glocke mit diesen Ringen und in den Ringen ist so ein grünes Zeug. Das ist Sand und Harz. Bei dieser Bauform der Glocke wird die Krone hinterher draufgesetzt. Bei dem, was wir vorhin gesehen haben, war die Krone schon im ganzen Prozess mit drin. Beides ist möglich. Die Kollegen von der Firma Grassmeyer machen es so. Nicht immer, aber oft. Hier sind in den Ringen, die wir da sehen, eher kleine Glocken. Das ist ein Angeberfoto, weil keine Glockengießerei wird so viele Glocken so hinstellen. Aber an diesem Foto sieht man, was so alles möglich ist. Und das ist gerne mal ein Geläut für, also mindestens mal eine Basilika. Interessant ist aber jetzt diese dicke Eisenwurst da hinten, also hinter dem gelben Haken. Das ist ein sogenannter Drehtrommelofen. Das heißt also, der wird gefüllt mit Barren, die sind so breit, so dick, wiegen pro Stück, naja, so 20 bis 25 Kilo. Und wenn dann 1,5 Tonnen Barren reingeschmissen wurden, dann kommt von der einen Seite eine riesengroße Ölflamme und brennt über diese Barren und auf der anderen Seite ist der Schornstein und da geht diese Flamme raus. Und dann dreht sich der Ofen immer wieder hin und her und so entsteht langsam eine Bronzeschmelze. Bronze, Kupfer und Zinn. Zinn schmilzt bei 235 Grad und Kupfer schmilzt bei, nicht lügen, ich glaube 850 oder sowas. Beides zusammen gibt eine Mischung. Und die wird erhitzt auf 1250, 253 Grad genau genommen. Wenn man das macht, wenn man also so eine Legierung herstellt, dann ist das Kupfer noch nicht mal warm geworden und das Zinn ist schon verbrannt. Das ist blöd, vor allen Dingen bei so großen Mengen, weil dann muss man sehr viel Zinn nachlegieren und Zinn ist verdammt teuer. Das heißt also, man macht eine Vorschmelze, also nicht 22%, sondern 19%, und dann nimmt man alle naselangen Proben und probiert und macht und hin und her. Und mit der Zeit entwickelt sich dann so eine Geschichte. Also jetzt ist es soweit, jetzt noch 11 Minuten, schnell in die Werkstatt messen, Dichte, Zusammensetzung, bla bla bla, wieder zurück. Ein weiteres Probeelement machen, wenn das Probeelement gut ist, sofort gießen. Das heißt, die Glockenform ist fertig, die ist in dieser Grube, die Grube ist zugeschaufelt und verstampft. Und jetzt kommt der Gussprozess und jetzt werden die geruhlichen Glockengießen auf einmal lebendig. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von der Firma, das ist dieselbe Firma. Wir sehen oben links nochmal diesen Drehtrommelofen, wir sehen da diese lange Rinne, die so schräg runtergeht und dann... Da läuft also das Metall entlang und jetzt sind in dem Grubenbereich viele Glocken verbuddelt. Und diese Kanäle, die hier so schön gelb-rot leuchten, sind Kanäle, in denen die flüssige Bronze läuft. Wenn jetzt die Zusammensetzung nicht stimmt, naja, dann sind alle Glocken beim Teufel. Und das ist also pro Glocke gefühlt 2 bis 3 Monate Arbeit. Also es ist schon gut, wenn man als Glockengießer die Bronze auch trifft, also die Zusammensetzung. Ja, jetzt mache ich einen kleinen Ausflug in Legierungsgeschichten. Bei Eisen und Kohlenstoff haben wir 2 Sachen, nämlich Eisen und Kohlenstoff. Bei Bronze haben wir Kupfer, Zinn und Silizium bzw. Phosphor. Das ist also kein binäres, sondern ein ternäres System. Und wenn man den richtigen Punkt trifft, also genau die richtige Bronze, dann ist im flüssigen Bereich ganz lange, wenn ich mit der Temperatur heruntergehe, ganz lange ein flüssiger, teigiger Bereich. Und erst ganz unten, das geht wirklich so zusammen, ganz unten wird dann alles auf einen Schlag fest. Und dieses auf einen Schlag festwerden bewirkt die hohe Qualität der Bronze und die hohe Qualität der Glocke. Es geht auch mit einem Tiegel. Wenn ich also nur eine Glocke gießen muss und in dem Tiegel sind, weiß ich, etwa 300 Kilo oder so, der hängt am Kran, rechts und links sind 2 Kollegen, die dann sowas machen, das geht. Und man sieht da unten, man kann einzelne Glocken nacheinander gießen. Nur das Bild eben hier, falsche Seite. Das ist natürlich bombastisch, weil da sind bestimmt 8 Glocken beteiligt. So, wir gießen, also wir haben vorher, als wir die Glocke gemacht haben, auch so einen Einfülltrichter gemacht und wir sehen hier im Vordergrund eine Flamme. Ihr erinnert euch, die Krone war aus Wachs, die Zierde war aus Fett. Natürlich hat man das geheizt und natürlich hat man das gereinigt, aber ein bisschen von dem Wachs und dem Fett ist in den Lehm hineingesaugt. Und jetzt kommt 1200 Grad heiße Bronze rein. Da steigen Flammen auf und nicht zu schlecht. Aber der Guss ist jetzt vorbei, ist erledigt. Die Glockengießer hören dann auch auf zu schwitzen. So, und jetzt wieder so ein Angeberfoto. Also so schön sauber kommt keine Glocke aus der Grube. Die ist schon geputzt und gemacht, aber der Kollege hat einen kleinen Klöppel in der Hand und versucht schon mal zu gucken, sind wir ganz falsch, müssen wir viel korrigieren oder sind wir etwa gut oder sind wir sehr gut? Das hat dann auch viel mit Krach zu tun. Also damals habe ich gelernt, Gehörschutzkapseln zu schätzen. Wir schneiden die Glocke nochmal gedanklich durch und haben eben oben die Oberoktave, Quinte in der Mitte und unten den Schlagton. Die Glocke wird angeschlagen und jetzt werden eben an diesen verschiedenen Regionen die Schwingungen, die Frequenzen gemessen. Und wenn die falsch sind, muss die Glocke hingelegt werden und es muss geschliffen werden. Wenn man die Glocke schleift, verändern sich die Randbereiche der Gusshaut und die Glocke schwingt nicht mehr so lange nach. Ein Qualitätskriterium ist, wir schlagen eine Glocke an und sie klingt nach und sie klingt nach und sie klingt nach. Wenn wir dran rumschleifen müssen, verdammt, dann klingt sie nicht mehr so lange nach. Also am liebsten ist es dem Glockengießer, dass er den Ton genau trifft. Es gibt einige finite Elemente-Geschichten, die ich leider nicht bis ins Letzte erklären kann. Ich könnte es versuchen, aber dann brauchen wir noch 1 Stunde länger. Man hat dann schon irgendwann, als es soweit war, auch versucht zu berechnen, was ist da eigentlich los und wie geht es. Ich werde so ein paar Bilder zeigen, aber ich werde sie nicht stark vertiefen. Also hier der Schnitt und der Treffpunkt, wo Klöppel und Glocke sich treffen. Dieses Bild ist viel spaßiger. Es ist eine Aufnahme von einem Geläut. Wir sehen deutlich den starken Anstieg. Da trifft der Klöppel die Glocke und dann reagiert die ganze Glocke. Und wir sehen im unteren rechten Bereich, bevor der nächste Schlag kommt, viel mehr Aktivität. Aber am Anfang haben wir das, was wir hören. Die Glocke wird angeschlagen und es gibt so einen Wow-Effekt. Und das ist ja die ersten 30% von diesem Abschnitt. Der Rest ist dann nur noch das, was wir so als Nachklingen kennen. Also der Klöppel schlägt gegen die Glocke, diese Anlage des finite Elemente Berechnungsnetzes ist vernünftig und es gibt so ein paar Diplom- und Doktorarbeiten dazu, die das ganz furchtbar genau beschreiben, aber da würde ich dann an die Universität Karlsruhe verweisen. Das ist die Verformung der Glocke bzw. die Identifizierung neben der Verformung einzelner Klang- oder Ton- Maxima im Bereich der Glocke. Ne? Also oben am Deckel passiert fast gar nichts. Unten am Rand, den Rand nennen wir Schärfe, da passiert besonders viel. Ja. Also eine Glocke, die angeschlagen wird und die geläutet wird, die verformt sich. Sie verformt sich nicht so stark wie da, das ist klar, aber sie verformt sich. Und jetzt gibt es eben so ein paar Regeln, das ist jetzt auch wieder sehr historisch. Wenn die Glocke dann falsch ist, dann musst du hier schleifen oder da schleifen. Ich mache mit euch, haben wir die Zeit? Ich mache mit euch ein kleines Experiment. Wir haben einen dicken Stab und einen dünnen Stab und wir spannen sie beide ein. Wir nehmen einen Hammer und klopfen erst am Ende vom dicken Stab und am Ende vom dünnen Stab. Wer ist dafür, dass der dünne Stab höher klingt? Ich bitte um Handzeichen. Okay. Wer ist dafür, dass der dicke Stab höher klingt? Okay, es sind wenige, aber die haben gewonnen. Das, was den Stab klingen lässt, ist die Rückstellkraft. Der Hammer ist der gleiche. Die Rückstellkraft führt zurück und der dicke Stab hat mehr Material. Da ist die Kraft, die ihn zurückstellt, dicker. Das heißt also, die dickwandige Glocke ist höher, klingt höher. Die dünnwandige Glocke erinnert mehr an Blecheimer, die ist tiefer. Jetzt kann ich die Glocke insgesamt kürzer machen oder ich kann sie an Stellen dünner machen. Und damit versuche ich so wenigstens ein paar von den schiefgegangenen Tönen wieder zurechtzufuschen. Das will dieses Bild beschreiben. Dieser Mensch prüft die Glocke und er hat eine Stimmgabel in der Hand. Und er hat so einen kleinen Hammer und mit dem Hammer haut er auf die Stimmgabel. Und die Stimmgabel sitzt an der Glocke dran. Und wenn die Frequenz, die Stimmgabel ist einstellbar, wenn die Frequenz der Stimmgabel stimmt, dann antwortet die Glocke mit einem Resonanzeffekt. Und so misst man raus an den verschiedenen Stellen der Glocke, wo, also musikalisch, wo die verschiedenen Töne sitzen, die Oktav, die Oberoktav, die und so weiter und so weiter. Man kann Glocken auch drehen. Das ist jetzt eine ziemlich fette Drehmaschine. Dieses Geläut hier wurde auf der Drehmaschine gemacht und wird jetzt geprüft, so wie ich es eben dargestellt habe. Und es wird auch ästhetisch geprüft. Also der läuft mit so einem Hammer rum, mit so einer Kugel und ballert da drauf und fragt sich, klingt das schön? Ja, auch wieder einer mit Stimmgabel. Dieses Gerät da vorne, das ist auch so ein Frequenzanalysator, aber das eigentliche Werkzeug sind die Stimmgabeln, auch heute noch. Ja, Stimmgabel, einstellbar, das ist so eine Koryphäe, aber egal. So sehen diese Stimmgabel aus und ja, das ist jetzt eigentlich ein Reklamefoto, aber davon kann man erkennen, also die kleinen Stimmgabeln sind für die hohen Frequenzen, die große für tiefe Frequenzen. Dann kann man die aufbauen, die Glocken. Also da hinten ist irgendein wahrscheinlich katholisches Fest und die Firma lässt sich's nicht nehmen, eine Handvoll Glocken, die sie sowieso gerade an der Firma haben, dann für dieses Ereignis aufzubauen. Die Glocke ist jetzt nicht ganz klein. Wir haben vorhin sehr alte, sehr historische Joche gesehen. Wir können an der Krone, da unten diese Gesichtsfiguren, das sind Teile der Krone einer historischen Glocke. Aber das Joch ist eine Überholung. Ne? Das ist also ganz klar modern. Das ist geschweißt, das ist viel stärker ausgelegt und so weiter. Aber da trifft sich dann schon im Zusammenhang mit der Glockengießerei ist das ja auch ein großes Thema, Tradition und Moderne. Denn man kann die Glocke nicht mehr anschlagen, wenn das Joch kaputt ist. Das geht nicht. Ja, die Klöppel werden geschmiedet Ziemlich mühsam, aber ja. Gut, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, weil die Zeit schon rennt. Es sind einfach kleine Glocken. Man kann Glocken auf vielfältige Art und Weise montieren und auch der Öffentlichkeit zeigen. Dies ist ein sogenanntes Carillon, ein Glockenspiel. Das hatte ich vorhin angedeutet. Ne? Also eine festgeschraubte Glocke, ein Draht, ein Stock und der Mensch haut mit der Faust da drauf. Damit kann er die Dynamik, mit der der Klöppel gegen die Glocke geballert wird, einstellen. Wir haben hier in Karlsruhe ein Glockenspiel am Marktplatz. Ich glaube, 5 oder 6 Glocken von denen sind aus meiner Hand. Die werden aber elektrisch angeschlagen. So, das ist jetzt England, ein sogenanntes Chain Ringing, also das Foto ist von oben, das heißt, über uns ist die Glockenstube und an jeder Glocke hängt ein Seil. Das ist eine Miniatur, dasselbe Spiel. So, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, dass die Kollegen dort, die italienischen Kollegen, die sowas als Hobby betreiben, mitunter in die schwingende Glocke eingegriffen haben und den Klöppel festgehalten haben, damit dieses Ding, 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 dass diese Musik, diese Melodie überhaupt entsteht. Beim Chain Ringing ist das ein bisschen anders. Da steht der Mensch in der Glockenstube und oben im Kirchturm, da verbunden durch dieses Seil, ist die Glocke und er hat so verschiedene Zustände. Der zieht also runter, ich gehe nochmal zurück, der zieht runter, die Glocke dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, schlägt an, fällt wieder zurück, dreht sich im Uhrzeigersinn bis zu dem Moment, an dem der Klöppel die Glocke wieder trifft. Und jetzt merken wir, dass dieser rote Punkt eine gewisse Bedeutung hat. Und dann wird klar, wie dieses Ding, 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 wie das entsteht. Und wenn die Jungs da unten sich einig sind, kann man damit tatsächlich auch musikalisch anspruchsvolle Geräusche und Kompositionen machen. Deswegen nochmal. Ja, also gar nicht schlecht und beeindruckendes Hobby. Wie soll ich sagen, sehr italienisch. Glocken werden musikalisch angewendet, Orchesterbereich. Das sind Klangschalen, die werden so hergestellt wie Glocken, nur nicht in Lehm, sondern in Sand. Und die werden ein bisschen anders, also dieser Übergang zwischen Metall und Formstoff, in dem Fall Sand und nicht Lehm, der ist ein bisschen anders, aber im Prinzip her kennt das jeder. Das sind jetzt dieselben Klangschalen, nur in einer Art Orgel eingebaut. Jetzt habe ich mich natürlich als Pink Floyd-Fan geoutet, klar. Wir benutzen heutzutage Glocken. Wir benutzen Uhrenglocken, wir benutzen Schlagglocken, wir benutzen Glocken am Übergang von den Bahngleisen und. Nur wir realisieren das gar nicht mehr. Das sind jetzt nochmal unsere italienischen Freunde, die ihre Geschichte auf dem LKW laden und von Volksfest zu Volksfest fahren. Also man sieht deutlich italienische Landschaft, aber man sieht auch, wie viel Detailfreude und wie viel Liebe da drin steckt. Ja, einladen, ausladen, klar.
Du hast es geschafft.
Ja, also was mir bei dem Filmchen interessant war, dass ihr mal gesehen habt, dass man auch eine Glocke über Kopf schwingen kann und dann steht sie. Und man kann das schaffen, dass sie dann da oben kein nicht Jeng macht, sondern dass der Klöppel wirklich da stehen bleibt. Und wenn man das mit allen macht, dann kann man Ding, 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 Ding herstellen, was sonst gar nicht so einfach ist bei geläuteten Glocken. So, Glocken gehen kaputt, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist jetzt also eine historische Glocke, die zerbrochen ist und die wertvoll genug war, dass man sich also Mühe gegeben hat, die zu schweißen. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber es geht. Und jetzt ist sie repariert, aber kein Mensch läutet sie mehr, weil das ist einfach viel zu gefährlich. Und ich bedanke mich bei euch.
So, Ulf hat sich beeilt, weil wir gedacht hatten, vielleicht habt ihr ganz viele Fragen. Und wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde für Q&A. Also, shoot.
Was wollt ihr wissen? Ich mach mal gerade noch aus. So, jetzt, dann hören wir das alle auch. Und jetzt muss der irgendwie ausgehen, keine Ahnung. Fragen Sie.
Wenn die Formen über die Löcher zum Durchgucken ausgerichtet werden, wie wird das wieder verstopft?
Gar nicht. Die Form besteht aus drei Blumentöpfen übereinander. Ja, der innere, den nennen wir Kern, der zweite ist die falsche Glocke und wenn die Form nachher fertig ist, ist da ja Luft. Und das dritte ist der Mantel. Unsere drei Blumentöpfe berühren sich an der Unterseite und zwar über so eine Geschichte. Das heißt also, ich habe Form, Stoff, Flächen, in dem Fall getrockneten Lehm, der eine Oberflächenrauigkeit von einem Blumentopf hat. Und wenn ich die übereinander schiebe, dann sind die so dicht, dass die Bronze da nicht reinkommt, obwohl im Gussprozess die Bronze flüssiges Material ist. Das heißt also, ich habe da eine Flüssigkeit mit einer Dichte von etwa 10, ich habe eine große Fläche, die Kraft, mit der die Schmelze, den Mantel vom Kern reißen will, ist enorm. Ich bohre aber die Löcher so tief, dass mir da kein Metall verloren geht und ich verschraube den Mantel von oben gegen den Kern. Das ist ein Kegel und das ist ein 15-Grad-Kegel und die Verschlusskraft ist enorm. Zudem ist es so, dass das nicht einfach nur eine Kegelverbindung ist, sondern da sind auch Stufen drin. Das heißt, ich muss vorher sehr darauf achten, dass das alles sauber ist und dann sitzt eine Stufe, sagen wir mal von 30 Millimetern, einmal als Ring aufeinander. Das heißt also, der fährt zu und nicht weiter und ist dann auch wirklich dicht. Und deswegen kann ich die Löcher ignorieren. Weitere Fragen? Ja?
Ich habe nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen einer Schelle und einer Glocke ist.
Eine Glocke ist ein musikalisches Instrument mit definierten Tönen. Und zwar eine ganze Menge. Also ein Instrument, das es wert ist, von der Qualität her in einem Orchestersaal gespielt zu werden. Eine Schelle ist irgendwie dick. Die macht das Geräusch wie eine Fahrradklingel. Eine Fahrradklingel funktioniert immer. Ob sie nur ein bisschen schiefer oder ein bisschen weniger schief ist, ist egal. Eine Schelle ist also sozusagen eine billige kleine Glocke, mit der man nichts anderes machen kann als Krach. Naja, Entschuldigung, aber das heilige Sakrament und dann ertönt ein Instrument, nämlich die Glocke und alle anderen sind ruhig, das ist schon auch was Wichtiges und das macht man nicht mit irgendwas, was Deng Deng macht, was so ein bisschen an die Gießkanne erinnert, sondern das soll schon auch was sein. Also, und deswegen differenzieren wir auch ganz klar, zu Weihnachten gibt es eine Schelle und keine Glocke, weil jedes Jahr zu Weihnachten eine Glocke, das kann sich kein Mensch leisten, das geht einfach nicht. Weitere Fragen? Fragen Sie nur, ja.
Eigentlich eher so ein bisschen Geldfrage, so eine ganz große Glocke, die man wirklich so in so einen, den zentralen Turm seiner Stadt hängt. Hast du da so eine grobe, moderne Preisspanne für was die so gehen würden? Ganz, ganz Pi mal Daumen.
Also. Ja, also ich bin erwischt worden. Ne? Also die Aussage ist, ich weiß es nicht. Und zwar deswegen, weil ich eben 1985 oder 1986 aus der Glockenserie rausgegangen bin. Damals war es so, dass wir gesagt haben, Eine Glocke, die kleiner ist als 2 Tonnen, die kostet 50 bis 60 Mark pro Kilo. Und eine Glocke, die größer ist als 2 Tonnen, die kostet vielleicht 40 Mark. Das mag aber heute derselbe Preis in Euro sein, denn das, was bei der Glocke teuer ist, ist ja nicht nur das Material, sondern die Ausfallwahrscheinlichkeit. Also es kann ja auch was schiefgehen. Und also eine Glocke, so groß, so 2 Monate Arbeit, 3 Leute. Das kostet einfach. Und dann geht noch was schief und dann ist die Glocke nicht so groß, sondern halt 8 Tonnen, ne? Also so, so vom Boden. Ne? Wenn wir die dann nochmal machen müssen, das ist einfach problematisch. Und dadurch sind diese unverschämt hohen Preise verständlich, aber es ist ein sakrales Instrument und die Gemeinden sind bereit, so vorzugehen. Also es hat ja auch einen ästhetischen Charakter, nicht? Wenn man in einem Gebiet aufgewachsen ist und den Klang der Glocken aus dem eigenen Viertel im Ohr hat, wenn man von der Schule nach Hause geht, das bedeutet so ein Stückchen Heimat und das ist ja auch was wert.
Wir haben ja das Bild gesehen von der Glocke, wo das ein bisschen überzeichnet war, wie die denn schwingt. Also die schwingt so ein bisschen so auseinander und ja, wieder so zusammen. Also wenn man es von unten anguckt, wie eine Ellipse, die immer breit und lang wird sozusagen. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch das Bild gesehen von den Obertönen der Glocke. Kann ich mir das so vorstellen, dass dann das unten langsam schwingt und in der Mitte schneller und oben ganz schnell? Und also wenn ich jetzt zum Beispiel den mittleren Ton ändern wollte, muss ich dann in der Mitte dran rumschleifen, oder?
Ja, also die sind viele richtige Gedanken dabei. Die Glocke, stellen wir uns mal jetzt kurz wie so ein Bierbecher aus Plastik vor. Den kann ich verdrücken, dass er oval wird. Und das, was wir da gesehen haben, ging eigentlich um die Frage, nach dem Schlagereignis, also das Schlagereignis verformt die Glocke, die ist dann nicht mehr rund, sondern eiförmig. Und dann ist der Klöppel wieder weg und jetzt kommt die Glocke zurück. Kommt sie symmetrisch, linear zurück? Oder gibt es eben Bereiche, die aufgrund ihrer Frequenz anders angeregt sind und dann anders zurückkommen? Darum ging es in diesem Bild. Grundsätzlich ist es so, das wissen wir aus der Materialwissenschaft, kein Objekt verformt sich gar nicht. Also im ganz kleinen Bereich ist selbst diese Wand, wenn ich dagegen klopfe, verformbar. Im Zusammenhang mit Glocken ist eben immer die Frage, wo ist der Punkt, wo ist die Belastungsgrenze, dass ich von einem Versagen ausgehen muss? Und das ist die eigentliche Frage. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Bierbecher. Wir können ihn also von oben gesehen einfach verknautschen, dass er nicht mehr rund, sondern oval. Wir können ihn aber auch durchschneiden und ihn dann weiter zusammendrücken oder weiter auseinandernehmen. Und diese beiden Bewegungen im Rahmen des Schwingens und im Rahmen des Anschlagens sind Bewegungen, die die Glocken machen. Und das hat man natürlich versucht dann zu messen mit, was weiß ich, Dehnungsmessschreifen und so weiter. Also diese Bilder sind nicht geraten, das sind umfangreiche Messungen gewesen. Aber so ungefähr ist das Arbeitsverhalten, das Bewegen der Glocke. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Okay.
Ja, ich hätte noch eine Frage zu den gefrästen Glocken. Inwieweit sind die anders? Also ist das jetzt eine Diskussion wie Schallplatte versus MP3? Oder?
Nein.
Und nein. Eine zweite noch dazu, gehen bei denen dann Verzierungen oder ist das dadurch, dass es rund gefräst wird, wahrscheinlich dann immer nur, dass man runde Sachen mit reinfräsen kann?
Gut, also jetzt die letzte Frage zuerst. Auf einer Drehmaschine kann man nur rund drehen. Oder fräsen. Also die maschinell hergestellten Glocken, die in einem Rohling gegossen werden und dann abgedreht werden, die haben keine Zierde, das ist völlig richtig. Das macht man, um den Fertigungsprozess von Glockenspielen in Arbeitsschranken zu halten. Ich könnte ja Glockenspiele konstruieren und nach der traditionellen Methode gießen, dann würde ich ungefähr 20 Mal anfangen. Und das ist bei einem Glockenspiel von 5, 6, 7 Glocken unglaublich. Also brauche ich eine Methode, wie ich eine Glocke zu groß gieße, zu dick, und dann drehe ich sie kleiner und schlage dagegen und drehe sie wieder, bis es passt. Der Unterschied zu der gegossenen Glocke ist, dass das Material nicht, also die Außenhaut des Materials, die Oberfläche nicht das Material ist, das im flüssigen Zustand die mehr oder weniger kalte Formoberfläche trifft. Wir haben also Metall, das kristallisiert irgendwann aus. Also erst ist es flüssig, dann wird es immer kälter und irgendwann ist es fest. Egal, was da jetzt sonst noch so passiert, das wirkt sich aus auf die kristalline Struktur, auf die Kristalle, die wachsen ja, die haben eine Wachsgeschwindigkeit und so weiter. Wenn ich also die Form getroffen habe, die Lehmform getroffen habe und ich schütte da flüssiges Metall rein, dann kann die Glocke länger nachschwingen als eine Glocke, die ich gedreht habe. Aber sie kann falsch sein und ich kann sie nicht richtig korrigieren, also drehe ich sie gleich, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass die Glocken nie jemand sieht. Beispiel Straßburger Münster, wenn ich es nicht richtig weiß, das Ding hat ein Glockenspiel in dieser Atomuhr, kosmologischen Uhr, die sieht niemand. Aber sie soll musikalisch in Ordnung sein. Und dann wählt man diesen spanabhebenden Weg und wenn man sagt, okay, Kirche, Sakral und so weiter, dann wählt man den traditionellen Weg. Okay.
Ich wollte noch mal nachhaken wegen der Ausfallwahrscheinlichkeit. Wie verhält sich das denn prozentual so? Also wie viel Prozent sind denn auf Anhieb astrein und wie viel kann man nacharbeiten? Also wie ist ungefähr die Ausbeute? Ja?
Schöne Frage. Also ich ziehe mich da so ein bisschen zurück und sage, also wenn der Glockengießer was taugt.
Und Ulf dann, taugt was?
Dann muss man nichts nacharbeiten und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Glocken alle getroffen sind. Aber wie ich vorhin schon andeutete, ein Geläut und noch ein Geläut und noch ein Geläut, die müssen musikalisch zusammenklingen. Wenn wir da eine Schwebung haben, dann ist vorbei und die Genauigkeitsstufe ist ein 16. Halbtonschritt. Na, also ich habe, was haben wir gesehen, 5, 6, 7, 8 Töne und die müssen alle so genau getroffen werden, damit sie abgenommen werden kann und der Glockensachverständige sagt, ja, die Glocke darf in die Kirche und die Glocke darf in die Kirche. Oder mein Freund und Glockengießer, du schleifst sie nach, dann klingt sie nicht so lange nach oder du machst sie neu. Ja, was weiß ich, vielleicht 5%, 10%, keine Ahnung, was in der Glocke. Hat viel damit zu tun, wie geübt die Kollegen in der Werkstatt sind.
Ist das nur unser ästhetischer Anspruch mit dem Riesenhaufen verschiedener Töne oder ginge es überhaupt nicht, eine Glocke herzustellen, die hauptsächlich Oktaven oder gleiche Töne produziert?
Bei der Geige ist es ja einfacher. Also wenn ich jetzt so eine Geige aus billiger Fertigung, sagen wir Fernost, nehme und einen einzigen Ton spiele, dann ist es ein Ton, eine Schwingung. Bei der Glocke ist es ja dieses Frequenzgemisch. Ich kann eine Platte nehmen, eine Aluminiumplatte und weiß nicht, so groß, zwei Löcher reinbohren an der richtigen Stelle, kann sie ein bisschen schleifen, kann dagegen hauen. Dann habe ich auch so eine Art eindimensionale Glocke. Aber es ist ein ästhetisches Ding, ob ich ein Wow habe oder ob ich ein Bang, Bang. Und so gesehen ist die Antwort, es ist eine ästhetische Frage.
Bei so einem Kirchturm, wo jetzt mehrere Glocken drin sind, schwingen die dann wie so ein physikalisches Pendel unabhängig voneinander oder läuft da so eine Art Programm ab und die werden in unterschiedlicher Reihenfolge angesteuert?
Okay.
mach es kurz, du hast noch eine Minute.
Also die Antwort ist ja und nee und wir können dran drehen. Aber die Glocken haben unterschiedliche Gewichte, also unterschiedliche Frequenzen und die Glocke schwingt hoch, der Klöppel trifft oben, die Glocke schwingt zurück, der Klöppel trifft wieder oben. Wenn ich jetzt mehrere unterschiedliche Glocken habe und sie alle einfach nur in ihrer Resonanzfrequenz läute, dann gibt es dieses Stimmengewirr. Wenn ich jetzt aber sage, okay, Bremsmotoren und Klöppel fangen und so weiter, dann kann ich ein bisschen mehr Musik spielen, Töne, Reihenfolge haben, aber irgendwann hört man es. Also entweder mechanisch oder wie wir es bei den Italienern gesehen, dass sie dann eigentlich den Klöppel fangen. Ne? Da schwingt die Glocke hoch, der Klöppel will hinterher, der Kollege sieht es und fängt ihn. Dann gibt es keinen Schlag, weil jetzt der andere gerade dran ist und beim nächsten Mal dann wieder. Bis hin zu dem, was die Engländer Chain Ringing nennen, was wir in diesen Comics gesehen haben, in diesen Strichmännchen. Und da wird es dann wirklich hochgradig, aber das schaffen wir heute nicht mehr.
Ich habe den zum zweiten Mal gesehen. Ich habe wieder was gelernt. Herzlichen Applaus für Ulf.